NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
20. Dezember 1968. Der Todestag des Schriftstellers Max Brod.
Ich fühle mich sehr niedergeschlagen. Man muss immer von vorn anfangen, immer wieder dasselbe sagen. Nun, das Klagen hilft ja nicht.
Man muss immer von vorn anfangen. Eine traurige Bilanz, die der Schriftsteller Max Brod da zog. Er war 84 Jahre alt, spürbar melancholisch und dennoch fest entschlossen, nicht zu resignieren, so weiterzuwirken, wie er es immer getan hat. Versöhnlich optimistisch, auch in den dunkelsten Zeiten seines Lebens. Doch nur kurz darauf, am 20. Dezember 1968, heute vor 45 Jahren, starb er im israelischen Tel Aviv an einem Herzanfall. In den Nachrufen wurde er gepriesen als
ein Mittler zwischen den Völkern,
ein Genie der Freundschaft.
Und doch mischten sich auch verhaltene Zweifel in das Trauerlob, als zeichnete sich schon damals ab, was heute offensichtlich ist. Kaum jemand kennt noch Max Brod, nicht seine vielen Romane, nicht seine Gedichte und Essays, nicht seine religionsphilosophischen Abhandlungen. Nur in einem Zusammenhang taucht sein Name immer wieder auf. Er hat vor Jahrzehnten die Schriften Franz Kafkas gerettet und herausgegeben und damit der Welt einen der größten Schriftsteller der Moderne erhalten. Wenn jetzt einige wichtige, seit langem vergriffene Werke Max Brods wieder aufgelegt werden, ist das, so der Herausgeber Hans-Gerd Koch, auch ein Appell.
Es lohnt sich, ihn wieder zu entdecken. Es gibt ein reiches Werk, wunderbare Romane, historische Romane. Ich hoffe, dass eine Wende eintritt und man ihn auch als Autor selbst wieder entdeckt und nicht nur als Freund und Förderer Kafkas oder Werfels.
Dabei hatte es sich in Sachen Ruhm jahrzehntelang genau umgekehrt verhalten. Max Brod war der Schriftsteller, den man kannte. Max Brods Romane erreichten hohe Auflagezahlen. Max Brod mischte mit im literarischen Netzwerk des frühen 20. Jahrhunderts. Und Max Brod war die treibende Kraft, die das künstlerische Leben in der Stadt mitbestimmte, die er mehr liebte als jeden anderen Ort in der Welt, das alte Prag. Dort wurde er 1884 auch geboren. Die Familie lebte schon seit dem Dreißigjährigen Krieg in der tschechischen Hauptstadt, wohlhabend und künstlerisch interessiert.
Der Vater war Bankdirektor. Es gab Vorfahren, die religiös und philosophisch interessiert waren. Die Mutter, die gern gesungen hat und auch öffentlich aufgetreten ist in jungen Jahren und das offenbar an ihre Kinder weitergegeben hat.
Seiner Mutter hatte Max Brod es auch zu verdanken, dass er nicht zum Krüppel wurde. Als er etwa 5 Jahre alt war, stellte man bei ihm eine Rückgratverkrümmung fest. Unheilbar, sagten die Ärzte, nicht bei meinem Kind, schwor die Mutter und schleppte ihren Sohn zu einem Experten, der ihm ein eisernes Streckkorsett an den Leib schmiedete.
Ich habe das Zeug viele Jahre lang getragen. Man sollte nun glauben, dass die fortdauernde Qual mich unglücklich gemacht hätte. Aber ich war noch stolz auf meinen Kopfapparat und ebenso auf den stoischen Gleichmut, mit dem ich die aufrecht gespannte Haltung meines Leibes, den immerwährenden Schmerz, ertrug.
Stoischer Gleichmut, ein Charakterzug, den Max Brod auch bei anderen schmerzhaften Ereignissen zeigte, wenn sie ihn selbst betrafen. Wenn es allerdings um andere ging, wurde er zum Kämpfer.
In Prag lebten um die Wende vom 19. ins 20. Jahrhundert 3 Volksgruppen: Tschechen, Deutsche und Juden, deren jahrhundertelange, mehr oder weniger friedliche Koexistenz jetzt auf der Kippe stand. Tschechische Nationalisten wollten einen eigenen Staat gründen. Die auf ihre Art nicht weniger nationalistischen böhmischen Deutschen wollten weiter zur habsburgischen Donaumonarchie gehören. Die Juden wollten einfach nur in Ruhe gelassen werden.
Entsprechend gespalten war auch die örtliche Kulturszene. Tschechische und deutsche Literaten, Maler, Musiker trafen sich in verschiedenen Stammcafés, gefielen sich in Abgrenzung und Distanz. Hans-Gerd Koch allerdings meint,
ich glaube, ganz so streng war es nicht, zumal in Max Brods Generation. Man hat durchaus sich ausgetauscht und auch auf dem Feld hat Max Brod sich als Förderer gesehen, als Förderer der jungen, wie er es immer genannt hat, tschechischen Literatur.
Max Brod war ein vielseitig gebildeter Mann. Alles interessierte ihn. Malerei, Philosophie und Religionswissenschaften. Er musizierte und komponierte, so auch die Musik in dieser Sendung, und machte Karriere als promovierter Jurist. Vor allem aber war er der Literatur verfallen, schrieb Gedichte, Theaterstücke, Romane.
Seine ersten Publikationen datieren auf das Jahr 1905, als er begann, in Zeitschriften Novellen, Erzählungen zu veröffentlichen. 1906 erschien bereits sein erstes Buch, Tod den Toten, und 1907 dann ein Roman, Das tschechische Dienstmädchen, mit dem er für großes Aufsehen und Interesse weit über Prag und Österreich-Ungarn hinaus sorgte. Da hat man die ersten Kontakte feststellen können nach Berlin.
Mit Anfang 20 also war Max Brod schon ein bekannter Autor. Seine Romane wie Norne Pügge, Jüdinnen oder Arnold Beer spielten meistens im jüdischen Oberklassenmilieu, erzählten von jungen Frauen, die selbstbewusst ihren Weg suchten, auch wenn sie scheiterten, von jungen Männern der Jeunesse dorée, verwirrt, ratlos, erotisch getrieben, Menschen ohne Ziel. So wie er selbst wohl um diese Zeit.
Ich finde weder die Tugend allein beifallswürdig und das Laster verächtlich, noch die Tugend allein verächtlich und das Laster beifallswürdig. Wenn ich diese Anschauung benennen sollte, so möchte ich sie, die gleich weit über dem Pessimismus wie über dem Optimismus steht, Indifferentismus heißen.
Von Indifferentismus war allerdings keine Rede, wenn Max Brod Künstler entdeckte, die ihn faszinierten. Egal ob tschechisch oder deutsch, ob Literat oder Musiker, seine energische Hilfsbereitschaft kannte keine Grenzen. Er sorgte dafür, dass die Opern des tschechischen Komponisten Leoš Janáček aufgeführt wurden. Er machte den braven Soldaten Švejk von Jaroslav Hašek bekannt. Er setzte den ersten Gedichtband des jungen Franz Werfel gegen den Widerstand seiner Berliner Verleger durch. Ein selbstloser Mentor und Förderer. Prager Kreis nannte er später die jüngeren Schriftsteller, die so ähnlich dachten wie er.
Er definiert ja auch den engeren Prager Kreis. Das ist sein Freundeskreis, neben ihm Felix Welsch und Oskar Baum und Franz Kafka dann.
Franz Kafka, 22 Jahre lang, von 1902 bis zu seinem Tod 1924, Brods bester Freund, Diskussionspartner, Kritiker, Korrektiv. Kafka machte Max Brod sogar zum Testamentsvollstrecker, mit der Auflage, alle seine ungedruckten Manuskripte zu vernichten. Brod hat sie nicht nur nicht verbrannt, er hat sie sogar veröffentlicht. Der Prozess, das Schloss, Amerika, diese großartigen Werke, die Franz Kafka zu einem der wichtigsten Schriftsteller der Moderne gemacht haben. Hans-Gerd Koch?
Ich glaube, dass er das gemacht hat, was Kafka von ihm erwartet hat. Dass es Kafka hauptsächlich darum ging, Verantwortung abzugeben. Er wollte nicht nach seinem Tode verantwortlich sein für das, was Menschen aus seinen Texten herauslesen. Und diese Verantwortung hatte seinem besten Freund übertragen.
Allerdings sind die Fassungen, die Max Brod aus den Manuskripten herausdestillierte, heftig umstritten. Denn er sah den Freund nicht als Dichter des hoffnungslosen Ausgeliefertseins, des Kafkaesken, wie man es heute nennt. Für ihn war Kafka ein Seher. Max Brod später:
Die merkwürdige Tatsache, dass in seinen Werken Details des Ersten Weltkriegs beschrieben sind, die er gar nicht erlebt hat, Details aus der Hitler-Tyrannei, die lange nach seinem Tode erst ausgebrochen ist, diese Tatsache hat ihn mit Recht in den Ruf gebracht, ein prophetisches Genie gewesen zu sein.
Brod wehrte sich gegen alle Kritik, die seine Sichtweise in Frage stellten. Er hatte Kafka doch gekannt, im Gegensatz zu allen anderen. Er glaubte zu wissen, was der Freund gedacht hatte, was er wollte.
Kafka will in dieser Welt nicht bleiben. Er will aus dieser Welt der Ängste, der Nachtalben heraus. Er strebt von da, von diesen Beklemmungen zu Gott.
Doch das sind wohl weniger Kafkas Gedanken als die von Max Brod. Denn um 1910, also noch vor dem Ersten Weltkrieg, waren der Zionismus, der Glaube und das eigene Judentum zu einem der wichtigsten Themen seines Lebens geworden. Bei der zunehmenden Spannung zwischen deutschen und tschechischen Nationalisten begann er nachzudenken.
Über die Probleme, die man als Jude hat mit einer angenommenen deutschsprachigen Identität. Dass man nicht zu Hause ist in der Muttersprache, weil die Muttersprache eigentlich eine angenommene Sprache ist. Und die Kultur, in der man sich bewegt, nicht eigentlich eine jüdische Kultur.
Die Bücher des Zionisten Theodor Herzl oder die Vorträge des Philosophen Martin Buber machten Max Brod vertraut mit der Idee von einem eigenen jüdischen Staat auf palästinensischem Boden. Wo gehöre ich hin? Fragte er sich in seinen literarischen, zunehmend aber auch in religionsphilosophischen Schriften. Der Kampf um die Wahrheit nannte er eine Romantrilogie, dessen erster Band Tycho Brahes Weg zu Gott zu einem seiner bekanntesten Werke wurden. Heidentum, Christentum und Judentum hieß eine andere Abhandlung zu religiösen Fragen. Er wurde zum idealistischen Weltverbesserer.
Es war unsere Überzeugung, dass es mit Welt und Menschheit schlecht stehe, dass alles dem Untergang zueile, wenn es nicht gelänge, eine Mauer vor dem Nichts zu errichten, vor dem schwarzen Nichts, auf das alles zustrebte. Man hörte für diese Abwehrmauer verschiedene Namen: neue Herzen, reinere Seelen, eine Erneuerung des Glaubens, Aufhören der Ausbeutung einer Volksschicht durch die andere.
Kein Wunder also, dass Max Brod und seine Frau Elsa 1939, als die Deutschen in die Tschechoslowakei einmarschierten, nach Palästina flüchteten. Sie hatten die Ausreise vorbereitet, seit seine Bücher auf den Scheiterhaufen brannten. Von den Briten, den politischen Herren im Nahen Osten, Papiere für die Einreise besorgt, dann aber so lange gezögert, dass sie erst im Zug saßen, als die deutschen Soldaten schon die Bahnhöfe besetzten. Entkommen im buchstäblich letzten Augenblick, jubelnd der Empfang im neuen Land.
Weil zwischenzeitlich Gerüchte verbreitet worden waren, dass die Insassen dieses Zugs ermordet worden seien. Und als die Menschen dann lebend in Palästina ankamen, kannte die Begeisterung keine Grenze. Und gerade bei Max Brod war man hellauf begeistert, dass er nach Palästina gekommen war.
Max Brod bekam eine Stelle als Dramaturg am Theater Habima in Tel Aviv, aber der Anfang war schwierig. Die Sprache, das Land, die politische Situation. Zu erfahren, dass sein Bruder Otto und dessen Frau und Tochter im KZ umgekommen waren, 1942 auch noch der Tod seiner Frau. Zweifel und Fragen.
Wie lässt das Leiden in der Welt sich vereinbaren mit einem gütigen Gott?
Dann schrieb er doch wieder viel über Franz Kafka, eine große religiöse Abhandlung diesseits und jenseits, wirkte weiter in der vertrauten Funktion als Vermittler und Versöhner zwischen Israelis und Arabern, zwischen Juden und Deutschen. Seine Autobiografie nannte er zwar ein streitbares Leben, aber gerade streitbar war Max Brod nicht. Er hatte eine ungeheure Ausstrahlung, so Brod-Herausgeber Hans-Gerd Koch.
Er war nicht sehr groß, vielleicht 1,65, etwas verwachsen durch seine Kindheitskrankheit, aber er muss einen sehr eindrucksvollen Kopf gehabt haben und eine ungeheure Vitalität, auch noch mit über 80 Jahren. Eine sehr charismatische Persönlichkeit.
Als Max Brod 1968 mit 84 Jahren starb, hinterließ er die eigenen und auch einige Schriften Kafkas seiner Sekretärin Esther Hoffe. Nach deren Tod verwaltet jetzt ihre Tochter Eva den Nachlass. Doch nun beansprucht die israelische Nationalbibliothek das Erbe. Sie gewann den vorläufig letzten Prozess. Eva Hoffe legte Widerspruch ein. Ausgang ungewiss. Das ist das Gegenteil von dem, was Max Brod sich zum Schluss seines Lebens gewünscht hat.
Gegensätze werden immer von Neuem aufwachen. Das bringt das Leben mit sich. Aber sie dürfen nicht wieder eine vergiftete Aura zwischen den Menschen schaffen.
1963, bei der Verleihung der Düsseldorfer Heinrich-Heine-Plakette, sagte Max Brod dann noch einmal, um was es ihm immer gegangen war.
Nicht nur um Toleranz zwischen Juden und Nichtjuden, sondern überhaupt um Toleranz unter den Völkern, um Völkerversöhnung.
Im Zeitzeichen erinnerte Jutta Dohm-Heitzmann an Max Brod, der am 20. Dezember 1968 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte. Thank you.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.